ARD Sounds.
Ich habe für mich auch immer so gesagt, okay, es ist einfach so ein bisschen James Bond, weil dann wurde da gespielt. Also wo man so sagt, ja okay, das gibt's doch in echt nicht. So jemand, okay, der sitzt jetzt im Bunker und baut ein Rechenzentrum auf für Cybercrime in der ganzen Welt, hat dann seine 8 Bildschirme, hat dann Räume, die komplett in schwarz sind, hat dann dort irgendwelche komischen Figuren rumstehen innerhalb dieses Bunkers, die gab's auch. Also echt, echt surreal.
In dieser Folge geht es um einen Polizisten, der mit seinen Kollegen einen Einsatz durchgezogen hat, der auf der ganzen Welt in den Nachrichten war und den Stoff für Netflix geliefert hat. Es geht um einen riesigen Bunker, der mal der Bundeswehr gehört hat, der wird verkauft. Und der neue Besitzer baut sich da eine Darknet-Zentrale rein, bis die Polizei kommt.
Streifenfragen. Was dir Polizisten sonst nicht erzählen. Ein Podcast von SWR 3, produziert von Bose Park Productions.
Mit Jost Schmidt. Der Mann, mit dem wir heute reden, hat mitgeholfen, diesen Koloss, dieses Zentrum für Cyberkriminalität auszuheben. Das Ganze passiert in Traben-Trarbach an der Mosel. Da ist es sehr, sehr schön. Und oben, über dem Ort auf dem Mont Royal, ist da dieser Bunker. Der ist 5 Stockwerke tief, über 5500 Quadratmeter groß, wurde in den 70er Jahren gebaut als militärisches Rechenzentrum. Am 26. September 2019 stürmt die Polizei diesen Bunker. Das ist der größte Cybercrime-Zugriff in der Geschichte der Bundesrepublik. 650 Polizisten aus ganz Deutschland sind dabei. Was sie da finden, ist eine internationale Schaltstelle für Cyberkriminalität. Da gibt's Drogenhandel im Darknet, Falschgeld, gestohlene Kreditkartendaten. Und was das für eine riesige Nummer ist, das zeigt auch das hier. Das FBI ist an den Ermittlungen beteiligt, Netflix produziert eine Dokumentation und The New Yorker berichtet. Dieser Mann ist auch dabei. Philipp Haderdauer ist zu dem Zeitpunkt IT-Analyst beim Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz. Er hat Computerspielwissenschaften studiert, bevor er zur Polizei gekommen ist, was ja mal überhaupt nicht so der klassische Weg ist. Philipp ist noch nicht mit dabei, als die ersten Polizisten diesen Bunker aufbrechen. Er kommt dazu, als alles gesichert ist und es darum geht, diese Dimension zu begreifen. Seine Aufgabe: Beweise sichern. Wir gehen mal eben aber noch einen Schritt zurück. Im September 2019, da war zwar dieser Zugriff, aber die Kollegen von Philipp, die haben davor schon jahrelang ermittelt. Seit 2015 observiert die Cybercrime-Einheit in Mainz diese Bunkeranlage.
Da war natürlich das Problem, dass es ein Novum war, einfach dieser Fall, weil eben gegen ein Rechenzentrum ermittelt worden ist. Das ist normalerweise nicht so. Also normalerweise im Cybercrime ermittelt man immer gegen einzelne Personen oder vielleicht einen Server, den man gefunden hat, aber nie gegen ein ganzes Rechenzentrum mit Dutzenden von Servern, Hunderten von Servern. Und da war natürlich die Problematik, dass der Vorwurf, der im Raum stand, dass diese Server wissentlich für kriminelle Machenschaften zur Verfügung gestellt werden. Das ist die Frage, wie kommt man an diese Daten ran? Da wurden dann natürlich erstmal so die klassischen Tools gefahren, wie sie die Polizei eben immer hat. Also eine Telekommunikationsüberwachung. Es wurde beispielsweise auch mal mit Helikopter über dieses Gelände geflogen. Aber natürlich ist es ein Bunker, ne? Da sieht man nicht viel. Und auch bei diesen Telefongesprächen wurde sich eben so sehr kodiert unterhalten. Also da war dann, ob das wirklich um was ging oder ob das wirklich so war, haha, wir gehen eh davon aus, dass die Polizei mithört und wir sprechen einfach mal ein bisschen doof über irgendwie 700 Orangenkisten. Das war nie so ganz klar. Genau, und da ist man auch ein bisschen an seine Grenzen gestoßen, weil man gesagt hat, okay, wir können da nicht weiter ermitteln mit diesen klassischen Ermittlungsmethoden.
Kannst du da noch mehr erzählen, was da so telefoniert wurde?
Ja, also da gab es dann quasi Codenamen, die dann gefallen. Es gab da einen Mr. Green, von dem auch geredet worden ist oder mit dem auch geredet worden ist, bei dem erstmal lange nicht klar war, wer das überhaupt sein soll. Und dann wirklich so, wie es jetzt eher so aus der Drogenszene kennen würde. Also so, okay, Orangenkisten stehen für irgendwas, für irgendeine Art von Droge und dann gibt es eben eine Mengenangabe und dann die sind jetzt angekommen und die schauen alle gut aus quasi, nichts verfault und so weiter. Und dann muss man natürlich sich überlegen, okay, was könnte damit gemeint sein und in was sind die da genau involviert?
Mr. Green, das wird dann später klar, das ist ein irischer Mafia-Boss, auch bekannt als The Penguin. Der kannte Hermann X. Und Hermann X, das ist der Mann, der den Bunker gekauft hat und der auch die Behörden hellhörig gemacht hat.
Hermann X, der hatte ja schon in den Niederlanden Bunker. Und der war damals schon dort bekannt. Also das war, endete auch relativ schlecht, weil der brannte dort ab. Und da wurde auch ein Ecstasy-Labor gefunden. Da wurde aber auch jede Kenntnis von sich gewiesen. Und dann war es eben so, dass in den Niederlanden vielleicht auch einfach ein bisschen die Behörden zu aufmerksam geworden sind. Und dann wurde eben nach alternativen Standorten geschaut. Und dann kam da wohl Traben-Trarbach in den Blick. Und natürlich hat das dann auch der Stadtrat da mitbekommen. Also wenn es um den Verkauf von diesem Gelände ging, wofür sich erstmal nicht so viele Interessenten finden. Vor allem, weil für so ein Bunkergelände, wie ich dann auch erfahren habe, einfach sehr, sehr viel Kosten anfallen. Also da ging es um Stromkosten von so 10.000 Euro im Monat.
Also das muss belüftet werden, das muss beheizt werden, gepflegt werden.
Und du brauchst Leute, die sich damit auskennen. Also wie viele Leute können einen Bunker quasi betreiben heutzutage noch? Da gab es dann die ehemaligen Hausmeister, die dann geholfen haben. Genau, und da war es dann eben so, dass die dann auch eine Anfrage gestellt haben, wirklich bei der Polizei, ist denn über diesen Mann etwas bekannt? Also können wir das an den verkaufen? Und von der Polizei wurde dann also schon eine Warnung ausgesprochen, so okay, wir haben Hinweise darauf, dass der in kriminelle Geschäfte in den Niederlanden verwickelt war. Wäre vielleicht besser, jemand anders zu finden. Am Ende wurde das dann trotzdem leider. Und damit begann dann mehr oder weniger auch das Ermittlungsverfahren.
Offiziell bietet Mr. X in seinem Rechenzentrum Webhosting an und vermietet Server-Speicherplätze an Kunden. Seine Marketingbotschaft ist, er sei ein Bulletproof-Hoster. Also er bietet Server an, ganz speziell für organisierte Cyberkriminalität. Und solche Anbieter versprechen ihren Kunden Schutz vor Strafverfolgung. Dr. Erlein van Genuchten ist Cybersicherheitsexpertin. Wir wollten von ihr wissen, was genau ist das eigentlich, dieses Bulletproof Hosting?
Zuerst gehe ich einen Schritt zurück, was normales Hosting bedeutet. Also normales Hosting bedeutet, dass ein Unternehmen Server bereitstellen, worauf irgendwelche Dienste laufen können. Zum Beispiel eine Webseite. Und wir als Benutzer können dann die Webseite oder diesen anderen Dienst auf diesem Server nutzen. Normale Hosting-Unternehmen haben aber eine ganz lange Liste an Regeln, worin steht, was man alles darf und was man nicht darf. Und wenn ein Kunde gegen diese Regel verstößt und es kommt ein Beschwerde, dann unternimmt dieses Hosting-Unternehmen auch Schritte, um eben zum Beispiel diese Webseite runterzunehmen, also zu deaktivieren. In diesem Bulletproof-Hosting ist es aber so, dass es nicht solche Regeln gibt. Und wenn dann so eine Anfrage kommt und sagt, hey, da sind kriminelle Aktivitäten, nehmen Sie bitte diesen Server oder diese Webseite runter, dann werden solche Anfragen ignoriert. Und das unterstützt Angreifern natürlich oder Kriminellen natürlich, solche Server zu nutzen für ihre kriminellen Aktivitäten. Und damit werben solche Hostingsunternehmen auch, dass sie eben ein Auge zudrücken und nicht darauf schauen, was Kunde eigentlich mit ihren Infrastruktur nennt man das, also mit deren Servern eigentlich machen und anstellen.
Dieser Käufer, dieser Mr. X, ist definitiv eine auffällige Figur, sagt der Bürgermeister Patrice Langer.
Im Stadtbild war er nicht oft anzutreffen, aber wenn er anzutreffen war, sah man ihn halt mit der Wallemähne und seinem wallenden Trenchcoat. Das sah schon ein bisschen merkwürdig aus für Traben-Trarbach, ne? Und dann hat er auch seinen dicken BMW X6 gehabt mit den Kennzeichen BO. Und da sagten Leute schon, der Bobo ist wieder da. Man wusste schon, wer es ist, ne?
Die Ermittler, die kommen irgendwann mit dem, was sie machen können, nicht weiter. Das ist ausgeschöpft. Also denken sie sich was Neues aus, die schleusen verdeckte Ermittler ein.
Genau, also das ist natürlich die andere Sache, die man getan hat. Weil einmal hatte man so quasi diese technische Ebene. Aber natürlich wollte man auch physisch mehr über diesen Bunker wissen. Also wie ist die Beschaffenheit, wie wäre es beim Zugriff da reinzukommen. Und da gab es tatsächlich so ein Volunteers-Programm. Also die Cyberbunker-Website ist eh vom Design her jetzt ganz interessant, also so wie in den 80er, 90ern, wenn du dir eine Webseite vorstellst, so Anfänge vom Internet. Und da wurde dann ein Volunteers-Programm so, hey, gibt es vielleicht Leute, die auf freiwilliger Basis bei uns arbeiten wollen? Da hat man dann auch im Nachhinein erfahren, dass es da unterschiedliche Meinungen zu gab, weil die ja schon so ein bisschen eine verschworene Gemeinschaft waren.
Dass man da externe Leute, Freiwillige zulässt.
Genau, weil man dann natürlich auch sagt, ja okay, das könnte ja quasi jeder sein, wie können wir dem trauen? Und da wurde dann die Legende des verdeckten Ermittlers Harry erfunden. Und der Harry hat sich dort als Gärtner erstmal beworben und wurde auch relativ schnell genommen. Gibt es auch immer noch diese lustige Geschichte, dass er dann quasi da am Eingangstor war. Und da war dann auch jemand, der Wachmann gespielt hat, hatte auch so eine Machete so neben sich liegen und hat dann noch gesagt, ja, also Polizisten kann ich riechen.
Tja, also das hat ja wohl schon mal nicht geklappt. Harry, der eigentlich ein Ermittler aus dem LKA ist, versucht den Leuten, die im Bunker arbeiten, Stück für Stück Infos zu entlocken. Aber als Gärtner hast du halt nicht wirklich viel im Bunker zu tun. Deswegen kommt eine zweite Person ins Spiel, eine Frau, auch eine verdeckte Ermittlerin.
Naja, der Harry hatte noch eine Freundin. Ich meine, Julia war der Name. Und die war Putzfrau. Und für so eine Putzfrau ist es dann natürlich viel, viel sinnvoller, dass die auch in den Bunker wirklich hinein darf. Und das war dann auch der Moment, wo es dann wirklich mal Fotos aus dem Inneren gab. Also natürlich als Putzfrau, da ist jetzt nicht immer jemand dabei. Das heißt, sie hatte die Momente, wenn sie alleine in den Räumen war, in den Gängen, und konnte das wirklich mal dokumentieren. Das heißt, das erste Mal hatte man so wirklich einen Überblick darüber, wie das da drin ausschaut.
Und das ist ja auch jemand, bei dem wirkt das nicht komisch, wenn diese Person dann irgendwie lange in irgendwelchen Räumen zugange ist und auch alles ja kennen muss, um überhaupt sauber machen zu können. Und sag mal, also Harry und Julia, dieses Liebespaar im Bunker, hilft damit. Was können die denn alles rausfinden peu à peu?
Also natürlich erstmal zum Beispiel, was natürlich für uns das Wichtigste war, wo stehen diese Server eigentlich? Und da gab es dann eben erste Bilder, auch die Anzahl der Server war dann ersichtlich. Dann natürlich auch, gibt es vielleicht irgendwelche Mechanismen, die dort eingebaut worden sind, falls jemand in diesen Bunker kommt. Auch ein bisschen natürlich dieses Tagesgeschäft. Also wer ist quasi in welcher Rolle tätig? Das war natürlich auch ganz interessant. Weil es sich dann eben auch herausgestellt hat, genau, unser Hermann X ist eben vor allem als Manager aufgetreten. Er hatte dann aber auch noch eine rechte Hand. Es gab einen Administrator, es gab den Wachmann, der gleichzeitig auch Koch war. Genau, also es war so eine wild zusammengewürfelte Truppe und das hatte man dann auch so leuchten können und eben auch schauen können, okay, ja, was war zum Beispiel noch interessant, es war ja auch so, dass teilweise in diesem Bunker auch gelebt wurde, also teilweise wurde der Bunker von diesen Leuten ja einfach nicht verlassen und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du mal so ein paar Tage jetzt kein Sonnenlicht hättest, aber das würde bei mir schon massiv auf die Laune schlagen.
Die Ermittler, die überlegen sich dann irgendwann im Sommer 2019, es ist jetzt an der Zeit, dieses Ding hochgehen zu lassen. Aber, denken die sich auch, es wäre doch eigentlich viel besser, wenn wir davor alle Verdächtigen aus diesem Bunker locken.
Ja, da, also muss man sagen, die verdeckten Ermittler, das Pärchen, die waren einfach so MVPs auch in dieser Sache. Da wurde dann eine schöne Legende entwickelt, wie man es dann bei der Polizei nennt. Und zwar hatte Harry dann natürlich erzählt, weil er mit allen dann auch so eine Art Verbundenheit und Vertrauen aufgebaut hat, dass der Schwiegervater gestorben sei und er dadurch ein gutes Erbe bekommen hat und er der Truppe auch einfach mal gerne was zurückzahlen würde. Und dann gab es da in Traben-Trarbach ein Restaurant, in dem er gesagt hat, kommt, dann lade ich euch alle ein. Das geht alles auf mich, wir gehen da alle zusammen hin und ich möchte wirklich, dass alle dabei sind. Das hat er immer wieder betont. Also hat wirklich zu jedem Einzelnen auch nochmal wohl so gesagt, so ey, wenn du dabei wärst, wäre es super schön. Und hat sie damit dann auch so überzeugen können, sodass wirklich dann niemand im Bunker war.
Wenn wir uns die Nacht vom Zugriff anschauen, dann wird nochmal klar, was für eine riesige Sache das alles ist. 650 Polizisten aus ganz Deutschland fahren da an die Mosel, um in dieses Bunkerrechenzentrum reinzugehen. Die versammeln sich und warten auf das Go.
Das Go kann dann natürlich erstmal von quasi der Ermittlungsleitung, es gibt da quasi bei der Polizei dann auch immer, wenn dann so eine besondere Lage ist, gibt es dann noch den sogenannten PF, also Polizeiführer, der dann das letzte Wort und natürlich hat man dann vor allem auf die Spezialkräfte gewartet.
Wie lange habt ihr da gewartet, bis klar war, okay, der Bunker ist leer, es geht jetzt los?
Also es war so zweistufig, weil natürlich 650 Polizeikräfte, wenn die irgendwo rumfahren, das fällt auf. Wenn dann auch noch ein Helikopter rumfliegt, dann weiß eh jeder Bescheid und denkt sich seinen Teil. Und deswegen war es ganz nützlich, dass die Hochschule der Polizei bei uns in der Nähe war. Also in der Nähe gesprochen heißt eine 45 Minuten Fahrt wahrscheinlich nach Traben-Trarbach. Das heißt, das war so der erste Punkt, wo erstmal gewartet worden ist. Und dann, als es den Zugriff gab, dort hatten wir quasi in der Zeit dann schon in die Nähe verlagert. Und das Schöne ist, dass es auch so ein bisschen Industriegelände ist, um den Cyberbunker herum. Habe ich tatsächlich auch mal jemanden kennengelernt, der in einer Firma gearbeitet hat, die dort in der Nähe war. Und der hat auch so gesagt, also man hat da schon immer mal reingeguckt, aber man hat sich auch nicht so viel drüber gedacht und hätte nie gedacht, was sich dahinter alles verbirgt. Also es hat sich auf jeden Fall lang angefühlt und weil es dann auch nochmal so zweistufig war, dann war das eine, wir sind erstmal auf dieses Gelände gefahren und auf diesem Gelände selbst haben wir dann auch nochmal gewartet, weil natürlich erstmal noch von Spezialkräften auch alles abgesichert wurde. Also gibt es noch irgendjemand, der auf dieses Gelände gerade kommen könnte? Ist irgendwas in diesen Räumen versteckt, was potenziell gefährlich sein könnte? Da konnte man sich eben gar nicht sicher sein. Also es hat sich sehr lang angefühlt, so wahrscheinlich 2-3 Stunden, die man wirklich gewartet hat.
Um in diesen Bunker zu kommen, geht's für Philipp durch schwere Stahltüren und danach runter, 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 5 Stockwerke unter die Erde.
Ja, also das war schon, also vor allem, wenn man natürlich dann auch denkt, wie der wirklich ursprünglich genutzt worden ist und überlegt, okay, da waren jetzt die ganzen Soldatinnen und Soldaten damals drin und hatten dort ihren Lebensalltag und es war ja auch wirklich so gestaltet, dass die autark da drin hätten leben können. Und dann ist man ja wirklich so durch, nicht mehr quasi aktiv geschaltet, aber gab es ja wirklich eine Schleuse, durch die man dann durchgegangen ist. Dann gab es nochmal eine richtig fette Tür. Und dann gab es natürlich so die Stockwerke, die dann alle so in die Tiefe führen. Und dann war das so, ja, also dann ist man da rein und alles sind so ausgeschwärmt. Und man hat von überall was gehört, überall ist irgendjemand vorbeigelaufen. Und man hat diese Dimension noch gar nicht so erfassen können. Vor allem, wenn man dann mal weitergegangen ist, irgendeine Person gesucht hat, war man so, okay, wo bin ich hier plötzlich gelandet?
Wie hat sich das angefühlt, da unten zu sein?
Also es war tatsächlich sehr komisch, weil sehr viel los war, aber dadurch, dass die Leute so verteilt waren, war es jetzt nicht so, dass überall Huhuhua und es einfach so, also man war so in seiner eigenen Welt jeweils, wenn man da in den Raum gegangen ist. Es war vor allem eben auch ein ganzes Stück einfach surreal, würde ich sagen, weil es sich dann auch so anfühlt, okay, was stehe ich jetzt hier im Bunker rum, ja? So, das hätte ich dem Philipp vor einem halben Jahr erzählen sollen. Er hätte gesagt, hä, was zum Teufel? Was willst du da?
Das ist natürlich eine Herausforderung für die Ermittler, bei diesen Datenmengen den Überblick zu behalten. Da wird mit spezialisierter Software und inzwischen teilweise auch mit KI gearbeitet, sagt unsere Expertin Erlein van Genuchten. Und ganz wichtig ist, dass die Ermittler da sorgfältig arbeiten.
Also wenn wir eben so einen Fall haben, dann ist es, also und allgemein in der Forensik ist es sehr wichtig, dass man die Daten, die man dann findet auf diesen Servern, dass man erstmal eine Kopie davon macht, also eine 1:1 Kopie. Und da wird dann auch meistens ein Tool genutzt, das dafür sorgt, dass nur in eine Richtung die Daten kopiert werden können und nicht aus Versehen ein Polizist zum Beispiel, der das umsetzt, irgendwas auf die Festplatte draufschreibt, weil dann hat man das Beweismaterial irgendwie zwar aus Versehen, aber manipuliert und dann kann es sein, dass es vor Gericht nicht mehr als gültiges Beweismaterial angenommen wird. Also das ist sehr wichtig. Und was auch sehr wichtig ist in dem Fall, ist, das nennt man eine Chain of Custody. Das ist eine Dokumentation, worin Schritt für Schritt festgehalten wird, welche Daten gesammelt wurden, was damit passiert ist, wer das angefasst hat, wo es vielleicht auch hingetragen wurde und so weiter, sodass lückenlos sozusagen nachverfolgt werden kann, was mit diesem Beweismaterial passiert ist, auch um nachweisen zu können, dass nicht irgendwann zwischendrin irgendwelche Daten verändert wurden. Und dann ist es natürlich auch wichtig, dass Beweismaterial sicher aufbewahrt wird, damit nicht aus zum Beispiel wegen Luftfeuchtigkeit oder so ein Datenträger beschädigt wird und dadurch das Beweismaterial nicht mehr vorhanden ist.
Der Betreiber von dem Cyberbunker, Hermann X, also dieser auffällige Typ mit dem protzigen Auto, hat sein eigenes Büro im Cyberbunker. Und das ist einer der Räume, die sich Philipp auch anschaut.
Also ich habe für mich auch immer so gesagt, okay, es ist einfach so ein bisschen James Bond-Villain wurde da gespielt. Also wo man so sagt, ja okay, das gibt's doch in echt nicht. So jemand, okay, der sitzt jetzt im Bunker und baut ein Rechenzentrum auf für Cybercrime in der ganzen Welt, hat dann seine 8 Bildschirme, hat dann Räume, die komplett in schwarz sind, hat dann dort irgendwelche komischen Figuren rumstehen innerhalb dieses Bunkers, die gab's auch. Also echt, echt surreal.
Was waren das für Figuren?
Also da hat irgendjemand sich ein bisschen künstlerisch ausgelebt und da gab es mehrere davon, das waren so, ich kann gar nicht genau, nicht mal sagen, wie diese Figuren ausschauen sollten, also was so das genaue Ziel war, aber sie waren auf jeden Fall sehr unheimlich und es gab natürlich auch so tiefere Stockwerke, die jetzt nicht so explizit genutzt worden sind, weil da waren zum Beispiel Reservetanks oder auch die alte Technik. Und da ist dann mittendrin, dass es dann das erste Mal Leuten passiert und dann hat sich jeder so ein Spaßhaus gemacht, auch die Leute mal hinzulocken, dass da komplett im Dunkeln dann einfach eine von diesen Figuren stand. So auf allen Vieren war das, glaube ich. Also es war einfach schon echt creepy. Also allgemein ist das so, wenn man da alleine unten rumgelaufen ist, das ist auch schon unheimlich geworden, auch wenn man wusste, ja okay, da ist ja niemand drin, das wurde alles schon geklärt. Das ist schon, da fühlt man sich schon sehr allein und es ist einfach so groß, dass man sich da auch ein bisschen verloren fühlt schnell.
Die durchsuchen da wirklich alles in diesem Büro vom Cyberbunker-Chef und unter einer Bodenplatte finden Philipp und die Kollegen einen versteckten Computer.
Also diese Bodenplatten, da hatten wir wirklich so wie so einen riesigen Saugnapf-Gerät für. Da bin ich mir nicht mal sicher, ob wir es dabei hatten und ob es irgendwo rumlag. Wahrscheinlich war es sogar interne Ausrüstung. Und damit konnte man die einfach rausheben und zur Seite legen. Dort wurde dann relativ eben schnell dieser eine Rechner gefunden, was dann leider zur Folge hatte. Verdammt! Das haben sie vielleicht öfters gemacht, das müssen wir jetzt überprüfen.
Heißt, alle Bodenplatten im Bunker einmal anheben.
Mhm. Und jetzt rate mal, wer diesen Job hatte.
Du?
Ja, zusammen mit einem Kollegen. Aber ich sag mal, ich war der Jüngere und Gelenkige, deswegen war die Ehre dann an mir, an Herz und begleitet. Und das war natürlich dann auch so jedes Mal so, okay, hoffentlich schaut es nicht so schlimm aus, wenn ich da runterkriege. Und es hat man hat dann natürlich auch irgendwann so angefangen, so Strategien zu entwickeln. So, okay, wenn ich in diesem Raum diese Bodenplatte nehme und mich dann einmal rumdrehe, muss ich eigentlich alles sehen.
Die Aufgabe von Philipp ist es, diese ganzen Server auszuwerten. Darüber laufen die Drogen, Waffen, Kinderpornografie, Falschgeld, gestohlene Daten, halt alles, was es so an illegalen Sachen im Internet gibt.
Genau, also da kann man, das ist wirklich so, also so. Klar, ganz viel so klassisches Phishing und auch Betrugsseiten, aber das hat sich dann auch immer höher geschaukelt. Also es gab auch quasi Botnetze, also Botnetz kann man sich so vorstellen, das wird zum Beispiel bei dir, du hast dir so eine nette, smarte Lampe gekauft beispielsweise, die ist aber gar nicht so gut gesichert und die wird jetzt benutzt, um von dort aus beispielsweise irgendwelche Angriffe auf eine Webseite zu fahren.
Das muss man sich mal überlegen. Also ich habe zu Hause mit meinem Smart Home irgendeine Lampe, von der ich denke, die geht nur an und aus, mehr macht die nicht. Die kann aber eigentlich noch viel mehr Dinge, die ich gar nicht möchte.
Genau, weil die irgendein Standardpasswort hat, was nie geändert worden ist.
Passwort 1, 2, 3 Ausrufezeichen.
Ja, also wirklich bei jedem Smartgerät gibt es ja dieses Risiko. Und dann gibt es einfach automatisierte Server. Die gab es natürlich auch dann. Die dann einfach den ganzen Tag im Internet rumsuchen dann, okay, finde ich diese ganzen Smartgeräte, ich probiere es mal aus, wer hat dieses Passwort nicht geändert? Vielleicht kann man das als normaler Nutzer auch gar nicht ändern. Und dann wird das Teil meines Netzes und dann kann man das eben nutzen, um dann beispielsweise jetzt so einen DDoS-Angriff, also einfach die Überhäufung mit Anfragen von der Webseite zu fahren.
Bis dann die Webseite zusammenbricht, weil es einfach so viele Angriffe gibt.
Genau, also wenn zum Beispiel jemand sagen will, okay, irgendwie hat mir das SWR jetzt Böses getan und dann würde er quasi sagen, okay, dieses Botnetz möchte ich nutzen. Teilweise gibt es das auch wirklich als Service, also er würde jemanden anschreiben, den dann die Kryptowährung seiner Wahl überweisen und wenn die sagen, okay, für einen Tag werden wir jetzt versuchen, das SWR Alarm zu legen.
Das heißt, meine Lampe zu Hause, die sorgt dann da mit dafür, jetzt mal so ausgedrückt, dass da irgendwo Webseiten lahmgelegt werden können.
Zusammen mit sehr vielen anderen und sowas wurde eben teilweise auch aus dem Cyberbunker gesteuert.
Also was lernen wir draus? Vielleicht mal die Passwörter unserer Lampen zu Hause ändern, wenn es denn geht. Für Philipp bedeutet dieser Einsatz, dass er wochenlang ziemlich wenig Tageslicht abbekommt. Jeden Tag steigen er und seine Kollegen in die Tiefe, arbeiten da zwischen den Servern. Die müssen da vieles im Bunker sichern, weil sie das nicht sichern könnten, wenn sie das erst einpacken und dann auf der Dienststelle wieder zusammenbauen würden.
Das ist halt ein riesiger Team-Effort gewesen. Also es war ja quasi jetzt nicht nur das Team vom LKA, sondern die ganzen Polizeipräsidien haben auch ihre ganzen IT-Leute zur Verfügung gestellt. Und dann war es eben so, dass wir wirklich dann immer von früh bis abends in diesem Bunker waren. Und dann abends ist man gemeinsam zurückgefahren, man hat auch zusammen Mittag gegessen und hat dann noch so ein bisschen Revue passieren lassen, sich gegenseitig dann wieder so ein bisschen Mut zugesprochen, gegenseitig aufgebaut. Also auf jeden Fall hat man da auch die ganzen Kolleginnen und Kollegen kennen und schätzen gelernt.
Wie war denn da so die Stimmung bei euch im Team? Weil ich kann mir schon vorstellen, so nach Tag 4 ohne Sonnenlicht da unten, also ab da hätte ich dann spätestens keinen Bock mehr, weil ich mir denke, das zerrt schon ganz schön an einem.
Ja, also das sagst du auf jeden Fall richtig. Also es ist so wirklich dann auch so ein bisschen gegenseitige Aufbauarbeit. Und ja, genau, man war dann einfach mürbe. Genau, also es ist natürlich, zum einen waren diese Bedingungen dort natürlich nicht ideal. Also dieser Serverraum war verdammt heiß, hat kein Sonnenlicht bekommen. Und dann war man dort noch den ganzen Tag. Das heißt, dann hat man da irgendwie Späße gefunden und sonst drüber geredet, was man wieder so gefunden hat oder eben auch über ganz alltägliche Dinge oder einfach, was man jetzt am Wochenende dann macht, um das wieder auszugleichen.
Was war das am technisch Schwierigste bei dieser ganzen Auswertung?
Also was natürlich ein Riesenaufwand war, also das war so eine Sache, ich hatte mich gefreut, okay, wir haben jetzt alles, dann war es so quasi, nachdem alle Server dann einmal bewertet worden sind und dann wirklich alles abgeschalten worden war, sind diese Server alle zu uns transportiert worden. Das heißt, bei uns quasi im LKA hatten wir einen Keller, da wurden die alle wieder aufgebaut und dann wurde dort alles nochmal, was vor Ort nicht gesichert worden ist, dort neu gesichert. Und das haben Kollege und ich zusammen gemacht. Und naja, wir hatten uns gefreut, dass wir quasi nicht mehr den ganzen Tag unter der Erde verbringen, haben wir dann doch wieder.
Im Keller im LKA.
Genau. Es war nur ein anderer Keller, aber es war wieder ein Keller.
Dieser Fall, der wird zur Sensation. Medien aus der ganzen Welt schreiben, sprechen, berichten über diesen Cyberbunker an der Mosel. Netflix dreht eine Dokumentation und der Prozess in Trier wird zu einem der größten Cybercrime-Verfahren Deutschlands.
Im Dezember 2021 verurteilte das Landgericht Trier nach einem Mammutprozess mit fast 80 Verhandlungstagen und etwa 100 Zeugenaussagen den Niederländer Hermann X. zu 5 Jahren und 9 Monaten Haft. Auch die 7 Mitangeklagten erhielten teils mehrjährige Haftstrafen. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass sie alle Teil einer kriminellen Vereinigung waren. Deren Ziel? Server zur Verfügung stellen, über die kriminelle Geschäfte im Darknet abwickeln können.
Es ist einfach so absurd, dass man plötzlich in sowas Großem drinsteckt. Vor allem, wenn man eben erst so seit Kurzem zur Polizei gekommen ist, dann ist man natürlich auch schnell bei dem Gedanken, okay, das ist ja quasi so starting at top, kann jetzt quasi nur noch von den Fällen, da kann ja schon nichts mehr rankommen. Und natürlich war das auch spannend, weil man dann natürlich von ganz vielen Leuten gefragt ist, hä, warst du jetzt auch dabei? Hä, gehörst du da auch dazu? Und ich so, ja, irgendwie schon.
Hat es dich überrascht, dass das Interesse auf der ganzen Welt so groß war?
Also dann, nachdem ich ja auch quasi das alles mal wirklich begriffen hatte, nicht mehr, weil also so gerade klassisches Cybercrime verläuft eben sehr, sehr anders. Also unsere Täter sind eben nach unserem Wissen meistens nicht in Deutschland und vor allem haben wir dann erstmal keinen physischen Zugriff. Also sehr viel, was dann einfach auch direkt im Internet passiert. Wir kommunizieren dann mit den Server-Hostern, beschlagnahmen dort Server, werten aus, kommen wieder ein bisschen weiter. Aber diese physische Dimension, dass es wirklich gegen so ein komplettes Rechenzentrum geht und natürlich dann auch noch mit diesen ganzen quasi filmischen Elementen dabei, so okay, es ist wirklich dieses Bunkergelände, okay, wir haben jemanden, der in der Matrix hier gerade rumläuft mit seinen 8 Bildschirmen und dort quasi so ein eigenes Reich aufgebaut hat. Sie haben sie auch selbst dann Republik Cyberbunker betitelt. Das ist wirklich Wahnsinn.
Ein ehemaliger Bundeswehrbunker, hunderte Server, 650 Polizisten beim Zugriff, 250.000 Straftaten. Ein krimineller Kopf, der denkt, er sei James Bond und Beamte, die wochenlang unter der Erde arbeiten müssen, um das alles erstmal abzuarbeiten. Was eine Geschichte. Nächstes Mal hören wir uns wieder live vom SWR-Podcast-Festival in Mannheim. Dann ist Phantombildzeichner Uwe Kinn aus dem LKA nochmal unser Gast. Ihr hattet noch Fragen an ihn, die stellen wir ihm. Und wir hören von einem Banküberfall. Da kommt der mutmaßliche Täter am nächsten Tag nochmal in die Bank, nachdem der Überfall am Tag davor gescheitert war. Und zwar kommt er da rein, während Uwe gerade eigentlich sein Phantombild anfertigen will.
Hallo, ich bin's, Eileen Doan. Ja, genau die von Döner Papers. Aber in diesem Podcast erzähle ich die Geschichte von einem der größten Diebstähle, die es in Deutschland jemals gegeben hat. Yasemin, eine junge Frau aus Bremen, die will Geld klauen. Richtig viel Geld. Und das klappt auch.
Meine Vorstellungen von meinem Anteil waren so 6 bis 7 Millionen. Ich wollte schönen Urlaub, bisschen feiern, sich vielleicht was aufbauen, 1-2 Häuser holen.
Und Sie hoffen, dass das erst am Dienstag nach Pfingsten auffällt, dass das Geld fehlt, dass Sie also 3 Tage Vorsprung haben.
Aber
es war relativ schnell klar, dass es auf eine ganz klar identifizierbare Person hinauslief.
Yasemin muss raus aus Bremen. ASAP. Also flieht sie in die Türkei. Aber die Polizei ist schon hinter ihr her.
Das ist schon alles spektakulär, ja.
Denn irgendwie läuft das alles nicht so, wie Yasemin sich das vorgestellt hat. Also?
Da fing es für sie an, komisch zu werden,
sagt ihr Anwalt.
Da fing sie auch an, denen nicht mehr zu trauen. Da hat sie natürlich gemerkt oder angefangen zu merken, ich bin verarscht worden.
Die ganze Geschichte erzähle ich euch in Die Millionendiebin, Staffel 2. Die Yasemin-Story. Ab dem 24. März auf ARD Sounds.
Was wiegen eigentlich 8 Millionen?
Gute Frage.
Streifenfragen ist ein Podcast von SWR 3. Produktion Bose Park Productions. Moderation, das bin ich, Jost Schmidt. Redaktion und Skript Rike Lüschen, Laila Melis, Julia Ilan und Christopher Jenert. Projektkoordination Miki Sitsch und Jo Bischofberger. Produktion Fabio Lautenschläger. Außerdem an dem Podcast beteiligt sind Zuholder, Chris Guse und Marc Bürkle.